ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin gerne in so einer Kirche, wo sowas passiert, wo wir das erleben dürfen, wo wir von den Jüngsten bis wirklich zu den Alten eine große Familie sind, die Jesus Christus geformt hat. Und das begeistert mich, das finde ich einfach total schön. Und ich freue mich, dass wir auch heute weitermachen dürfen mit einem Thema, was uns in dieser Zeit so beschäftigt, wo wir darüber sprechen, was Jesus alles nicht gesagt hat. Ja, es gibt ja so verschiedene Worte, die wir so hören oder Sätze, die wir hören, von denen wir glauben, dass sie von Jesus Christus stammen, aber nicht alles ist so. Zum Beispiel gibt es ja die weit verbreitete Aussage, folge deinem Herzen oder Gott will, dass du glücklich bist, gute Menschen kommen in den Himmel oder Hauptsache gesund. Das sind alles Dinge, die Jesus niemals gesagt hat. Also ihr könnt die ganze Bibel durchgehen und nicht eins davon hat er gesagt. Und deswegen machen wir dann immer so einen kleinen Faktencheck und schauen mal, was sagt die Bibel dazu und wo können wir da auch aufs Glatteis gelangen. Wir haben heute die Kinder gesegnet und das ist ja eine Form des Gebets. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass es hierbei um Beten geht. Segnen bedeutet, wir sprechen Gutes aus über jemanden und das in Verbindung mit unserem Vater im Himmel, das in Verbindung mit Jesus Christus, dem Heiligen Geist, der dann einfach diesen Segen wirklich wirksam werden lässt und der dafür sorgt, dass die Worte, die wir aussprechen, Kraft haben, dass sie etwas bewirken, dass sie etwas auslösen. Und vielleicht ist Gebet nicht so unbedingt deine Sache und du denkst dabei vielleicht eher an den Satz, naja, jetzt hilft nur noch beten. Ja, jetzt hilft nur noch beten, das klingt irgendwie gut, könnte glatt von Jesus sein, ne? Der steht so vor jemandem und sagt, ich sage dir, jetzt hilft nur noch beten. Hat aber nie gemacht. Er hat nie gesagt, weißt du, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bete halt. In welchen Situationen hört man diesen Satz, jetzt hilft nur noch beten? Ne, wenn es irgendwo am Ende ist, wenn die Situation aussichtslos ist und kein Mensch mehr helfen kann. Ja, dann, wenn es einen Gott gibt, na, dann beten wir halt. Und ich habe das einfach mal gegoogelt und habe gedacht, jetzt hilft nur noch beten, mal sehen, was so dazu gesagt wird. Und siehe da, das kommt ganz oft beim Sport. Wenn irgendein Verein am Ende ist, wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, dann 1. FC Köln oder hier, ich glaube, das war Frankfurt, ist schon ein bisschen her, jetzt hilft nur noch beten. Also selbst Sportreporter und Zeitungen schreiben das, jetzt hilft nur noch beten. Irgendwie ist dieser Satz gut gemeint, ja, die Situation ist auswegslos, aber vielleicht möchte Gott ja doch noch irgendetwas tun. Aber Jesus hat diesen Satz wirklich nie gesagt. Kann ich dir garantieren, er will nicht, dass du nur in ausweglosen Situationen betest. Er wünscht sich, dass wir ständig mit ihm reden. Er sagt eigentlich sogar das Gegenteil. Er sagt, komm immer zuerst zu mir, nicht bete zuletzt, ja, wenn alle Stricke reißen, wenn nichts mehr funktioniert, sondern komme direkt zu mir, entdecke doch, welche Kraft im Gebet liegt, welche Kraft darin liegt, mit mir ständig in Verbindung zu sein und das Gebet für jeden Teil unseres Lebens relevant ist, nicht nur für die schwierigen Dinge, nicht nur für die Dinge, da wo es gerade am Abgrund steht, da wo niemand mehr helfen kann. Ich darf dir aber auch eins sagen, wenn du jetzt heute hier bist und sagst, oh, habe ich aber letztens gemacht, letztens da, ne, da ging es nicht mehr weiter und ich bin eigentlich nicht so der Beter, Gott ist dir nicht böse, wenn du das machst. Gott freut sich sogar, wenn du zu ihm kommst, denn wir haben ja auch so eine Notrufnummer in der Bibel, ja, das habe ich so im Kindergottesdienst mal gelernt, ne, die ist 50-15, das geht um Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, sagt Gott hier. Ne? Da kannst du an dein Handy gehen und sagen, du Gott, ich habe 50-15 gewählt und ich habe gerade ein Problem, du willst mich doch retten. Also Gott macht das und Gott spricht uns das zu, aber er möchte viel, viel mehr. Also das ist nicht die Absicht, die Gott hat, dass er dir zur Verfügung steht, wie so der ADAC, weißt du, wenn du da liegen geblieben bist, sondern er möchte in einen Dialog mit dir treten. Er möchte ein Partner in deinem Leben sein. Und so wie du mit deinem Lebenspartner in einen Dialog trittst, hoffentlich, ja, ich meine, so je länger eine Ehe oder eine Beziehung dauert, sagt man ja, umso weniger Worte werden gesprochen. Oder es sind vielleicht die Worte, die man lieber nicht gesprochen hätte. Aber das Ziel ist ja nicht, dass wir uns auseinanderleben und nichts mehr zu sagen haben, sondern dass wir bis zu unserem Lebensende, das ist ja auch das Geheimnis von Paaren, die lange zusammenbleiben, die vielleicht 60 Jahre verheiratet sind, die einfach gelernt haben, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und wenn du dein ganzes Leben mit Jesus gehst oder mit Gott gehen willst, dann müssen wir mit ihm im Gespräch bleiben. Darum geht es. Und dann kann es natürlich sein, dann haben wir mal den Platten, dann sind wir mal stehen geblieben und dann kann ich auch den Notruf absetzen und zu Hause anrufen und sagen, Schatz, ich stehe auf der Autobahn, kannst du mich gerade mal abschleppen, kannst du gerade mal vorbeikommen oder kannst du mir den Reservereifen bringen oder sonst irgendwas, wenn ich ihn nicht dabei habe. Natürlich kannst du mir helfen. Aber was wäre, wenn ich nur solche Anrufe an meine Frau gebe? Oder sie nur anruft und sagt, du, ich bin mal wieder liegen geblieben, jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, dass wir mal wieder miteinander reden, was denkst du, komm mal vorbei. Klingt irgendwie komisch, ne? Da würden wir nicht so auf die Idee kommen, aber bei Gott finden wir das manchmal normal und denken, naja, so im letzten Moment kann er ja dann kommen. Gebet ist nicht der letzte Anker. Gebet ist viel, viel mehr. Es geht auch nicht nur um Bitte bei Gebet. Sie sagen, bitte, 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 lieber Gott. Sondern es geht auch um das, was wir hier heute gemacht haben, dass sie sagen, du bist groß. Es geht um Anbetung. Es geht um Danksagen. Die glücklichsten Menschen auf Erden sind diejenigen, die dankbar sind. Die dankbar sind. Und wenn wir Gott unseren Dank ausdrücken immer wieder, dann machen wir deutlich, Gott, das sind so viele gute Momente in meinem Leben. Natürlich gibt es die schwierigen und die herausfordernden Dinge. Vielleicht auch die Tage, wo ich denke, du bist weit weg und ich sehe dich nicht und du hast mich vergessen. Aber ich weiß, im Grunde bist du gut. Und beten hilft nicht nur dann, wenn alles andere versagt hat. Gott will in einer Beziehung mit uns leben und in dauerhaftem Gespräch mit dir und mir bleiben. Also Anbetung, Lob, Segen, Fürbitte, alle diese Dinge gehen weit über einen Hilferuf hinaus. Das Lob Gottes und seine Größe auszurufen, ist im Grunde wie das Ich liebe dich in einer Partnerschaft. Und das machst du ja auch nicht nur, wenn man so kurz vor der Hochzeit steht und sagt, naja, ich liebe dich, mein Schatz, sondern du wirst es immer wieder hören wollen. Du wirst immer wieder begeistert sein, wenn dein Partner sagt, ich liebe dich. Und deswegen fordert uns auch die Bibel auf, ständig mit Gott zu reden. Jesus selber lehrt seine Jünger. Ja, in Lukas 18, Vers 1 lesen wir das. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Also Jesus geht es gar nicht darum, dass du nur in der Not kommst, sondern dass du unablässig im Gebet bist. Jesus war darin ein Vorbild. Er zog sich immer wieder zurück und er hat den Vater im Himmel gesucht und hat mit ihm gesprochen in der Einsamkeit. Im 1. Thessalonicher Brief, im Kapitel 5, ab Vers 17 lesen wir, hört niemals auf zu beten, dank Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird euch das auch möglich sein. Die Bibel macht uns Mut und sagt, ja, vielleicht gibt es Momente, wo du dich gerade nicht danach fühlst, wo du mehr weinen willst und wo du traurig bist, dann komm in dieser Trauer zu Gott. Und Gott erwartet einfach, dass du zu ihm kommst. 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Erste, also nicht das Letzte, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe. Ja, es ist nicht irgendetwas, eine Option. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Die Bibel macht uns Mut, immer zuerst zu beten. Deshalb ist unsere Überschrift über den Gebetstagen, die wir haben, auch Pray First. Bete zuerst. Wir kommen zuerst zu Gott. Ich glaube, es ist eine gute Angewohnheit. Und ich versuche mich in meinem Leben wirklich daran zu halten, wenn ich krank bin. Und klar ist so, jetzt steht ein Arztbesuch bevor oder jetzt ist dieses oder jenes, zuerst mal zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, du bist doch der beste Arzt. Ich komme jetzt erst mal zu dir. Das heißt ja nicht, dass ich den zweiten Schritt nicht mache, sondern bevor ich dahin gehe, gehe ich erst mal zu Gott. Vielleicht bist du auf der Suche nach einem Lebenspartner. Man kann hinterher beten, wenn es schiefgegangen ist und sagen, Gott, warum hast du mir den gegeben oder die gegeben und es ist alles so schlimm. Hey, zuerst zu Gott. Vorher fragen und sagen, Gott, was sagst du denn? Was ist denn dein Plan mit meinem Leben? Wenn du ein Haus suchst, eine Arbeitsstelle, ein neues Auto kaufen willst, warum nicht zuerst beten? Das ist doch viel, viel besser als irgendwie hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wenn die Kinder in die Schule kommen, zuerst beten. Wenn dein Kind noch gar nicht geboren ist, zuerst für es beten. Wir haben für unsere Tochter gebetet, als sie noch im Bauch war. Dann habe ich die Hände auf den Bauch meiner Frau gelegt und habe für das Kind gebetet. Und ich wusste gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber ich habe gesagt, Gott, das Kind weihen wir dir. Es gehört dir. Erst beten. Und in diesem Gebet liegt große Kraft, sagt die Bibel. Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Das sind die Gebete, die durch die Decke gehen, die nicht oben hängen bleiben, wo du nicht denkst, ach, na, ob Gott wohl irgendwie, nein. Wenn wir offen sind, wenn wir zu unseren Fehlern stehen, wenn wir einander auch davon erzählen und sagen, du, ich bin nicht perfekt, ich bin zwar der Pastor dieser Gemeinde, aber in meinem Leben gibt es auch Dinge, die laufen nicht gut. Und ich kann dir davon berichten und ich kann auch um Vergebung bitten. Und beten füreinander, damit wir geheilt werden. Denn das Gebet, der Mensch, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Heute Morgen haben wir ein Kind gesegnet, die kleine Jemima. Die kommt jetzt in den Kindergarten. Und diese Jemima steht hier, weil Gott ein Wunder an ihr getan hat. Wenn du ihre Fröhlichkeit siehst, dann weißt du nicht, und so ihr Leben siehst, dann weißt du gar nicht, was Gott alles in diesem Leben getan hat. Und die Eltern, die haben uns ein kleines Video vorbereitet und das wollen wir uns gemeinsam anschauen und einmal schauen, was Gott schon alles im Leben von Jemima, aber auch im Leben von dieser Familie getan hat.
Wir möchten euch ein Update über unsere Tochter Jemima geben, weil wir Gott so dankbar sind für das, was er bereits getan hat. Für alle, die unsere bisherigen Berichte nicht kennen, erzählen wir noch einmal kurz unsere Geschichte. Als wir in der Schwangerschaft die Diagnose schwerer Herzfehler bekamen, brach eine Welt zusammen. Das passiert doch sonst immer nur anderen.
Nach der Geburt stellt es sich heraus, dass Jemimas Herzfehler doch nicht ganz so schwer war wie vorausgesagt, aber immer noch operiert werden müsse, da sie sonst nicht lebensfähig wäre.
Mit 6 Monaten bekam sie dann ihre erste Herzoperation, die, wie sich später herausstellte, nicht sehr erfolgreich verlief. Als sie in nicht wirklich stabilem Zustand auf der Intensivstation lag und sogar einmal wiederbelebt werden musste, haderte ich mit Gott und schrie innerlich zu ihm, der sich seit der ersten Diagnose aus meiner Sicht ins Schweigen gehüllt hatte. Ich benötigte jetzt ein Zeichen von ihm, noch nicht mal einen konkreten Plan, aber wenigstens einen dezenten Hinweis, in welche Richtung es gehen sollte. Genau an diesem Abend bekamen wir von jemandem aus der Gemeinde einen konkreten Eindruck, der sagte, dass Gott sie uns aus einem bestimmten Grund geschenkt habe und er sie erhalten werde. Ich war sehr erleichtert und froh, mich jetzt an etwas Konkretes halten zu können. Gott antwortet, wenn wir ernsthaft nach ihm rufen.
Letztes Jahr stand uns dann ihre zweite Operation bevor, da sie aufgrund von Herzschwäche, Wachstums- und Entwicklungsverzögerung mit 16 Monaten nicht sitzen, krabbeln oder laufen konnte. Es war eine harte Zeit, aber trotz aller Umstände ging es ihr gut und sie war ein zufriedenes und fröhliches Kind. Über allem schwebte Gottes Zuspruch. Sie sollte eine künstliche Herzklappe bekommen und wir sollten mit einigen Komplikationen rechnen. Im Aufklärungsgespräch sagte einer der Operateure wörtlich: Wenn morgen kein Wunder geschieht, bekommt Jemima eine künstliche Herzklappe. Wir sind Gott sehr dankbar, dass sie am Ende keine Kunstklappe bekommen hat. Die Ärzte waren selbst erstaunt darüber und erleichtert. Wir glauben fest, dass Gott hier mitgearbeitet hat. Des Weiteren hat Gott wunderbar eingegriffen und die Operation ein Erfolg werden lassen, sodass sie alles aufholen konnte und innerhalb von 8 Monaten sitzen, krabbeln und laufen konnte. Ihr Gewicht ist mittlerweile auch völlig im Durchschnitt, obwohl sie bis zur zweiten OP stark untergewichtig war.
Sie hat weiterhin einige kritische Baustellen wie Lungenhochdruck, erhöhten Herzdruck und auch zu wenig weiße Blutkörperchen und damit einhergehend eine geschwächte Abwehr. Zumindest fiel es vorwiegend auf dem Papier, was man nicht glauben mag, wenn man sie so fröhlich rumhüpfen und energisch ihren eigenen Weg gehen sieht. Aber auch hier dürfen wir erleben, dass Gott seine Hand über sie hält und außer einem Schnupfen vor Krankheit bewahrt bleibt. Und während wir alle mit schwerer Grippe im Bett lagen, ist sie fröhlich durch die Wohnung gehüpft. Von ihren ursprünglich 7 Medikamenten wurden nach und nach immer mehr abgesetzt, sodass sie aktuell nur noch 2 Medikamente nimmt.
Seit 2 Wochen geht sie nun in den Kindergarten und ist ein fröhliches und starkes Mädchen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird und wenn Gott nicht heilt, noch weitere Operationen auf sie warten werden. Aber wir wissen, dass sie Gottes Geschenk ist, dass er uns aus einem bestimmten Grund gemacht hat und dass er seine Hand über sie halten wird. Gott ist gut. Er antwortet, wenn wir nach ihm rufen. Er erhört Gebet und er lässt uns als seine Kinder nie im Stich.
Lieben Dank für all eure Gebete, die ihr schon so lange für uns mitbetet. Ihr dürft gerne weiter mit für Jemima beten. Gebet kommt niemals leer zurück.
Sowas begeistert mich, ne? Da sehen wir, was Gebet bewirkt. Und danke auch nochmal von unserer Seite, auch von der Leitung unserer Kirche aus, für alle, die beten und die weiterbeten. Ihr habt gehört, das ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter. Aber wir sehen, dass Gott ein guter und ein mächtiger Gott ist, der mehr tun kann, als wir für möglich halten. Worum geht es beim Gebet und was macht Gebet wirklich so wirkungsvoll? Die Bibel spricht über einiges und auch Jesus sagt einige Dinge darüber, was Gebet wirklich wirkungsvoll macht. Und bevor ich in die Bibel mit euch da eintauche, möchte ich noch einen Blick in die Geschichte werfen und mal so ungefähr 200, 250 Jahre zurückgehen. Wir sind in der Zeit der Fürsten hier in Deutschland. Die Fürsten haben da ihre Fürstentümer, haben ihre Schlösser, haben ihre Schlossparks. Und mitten in diesen Schlossparks haben sie solche Einsiedeleien errichtet. Ihr habt vielleicht schon mal Eremitage gehört, in diesen Einsiedeleien, das waren so kleine Häuschen, die dann in dem Schlosspark sind, dort lebten Eremiten. Eremiten sind zurückgezogene Menschen, die nur für Gott da sind und für Gott leben. Und stellt euch vor, die ganzen Fürsten hatten solche Eremitages, also solche Einsiedeleien dort und einen Eremiten auf ihrem Grundstück, der so auf dem Schlosspark war. Und das taten sie nicht, weil sie so fromm waren, sondern das sah so hübsch und so romantisch aus, wenn da jemand langging, der gebetet hat, der die Bibel gelesen hat. Diese Eremiten nannte man Zier-Eremiten. Die waren einfach nur zur Zierde da. Und das war damals ein richtiger Beruf, den konntest du wählen. Und 3-mal dürft ihr raten, was die wichtigste Voraussetzung ist für diesen Beruf. Also leider ist es nicht, dass man ein Priester sein muss oder sich in der Bibel auskennt oder sonst was. Das Wichtigste war, dass du ein guter Schauspieler bist. Nur gute Schauspieler wurden genommen, denn es musste gekonnt aussehen, wenn man so durch den Garten gewandelt ist, gebetet hat oder in der Bibel gelesen hat. Oh, das ist gut, ja, das, ja, Amen, Amen. Das Genau so sollte es aussehen. Und manchmal war es ja so, dass so ein Eremit dann krank war oder irgendwie nicht da war. Dann hat man halt so einen Pappkameraden aufgestellt oder so ein Holzding, der dann eben auch ganz fromm gebetet hat. Und von Weitem sah das dann so aus, als wäre jemand dort, der die ganze Zeit betet. Alles sah super aus. Das einzige Problem, es ist alles nur Fake. Nichts davon stimmt. Und alle wussten das. Alle im Volk wussten das, dass das nur gefaked und geheuchelt ist. Und du würdest mir sicher zustimmen, dass wenn wir von solch einer Art von Gebet reden oder von einer Art solcher Dinge, dass das nicht im Sinne Gottes ist und nicht das ist, was Gott sucht. Und ihr werdet es nicht glauben, aber schon viele Jahre vorher gab es das auch. Nur da waren das nicht die Eremiten, sondern da waren das andere Menschen. Das waren ganz normale Juden und Christen und Menschen, die da so unterwegs waren. Und Jesus nimmt Bezug darauf in Matthäus 6. Und Matthäus 6, da klingelt es vielleicht bei euch, ach, da steht doch auch das Vaterunser. Und das sind genau die Verse vor dem Vaterunser. Und auf die möchte ich mal eingehen. Es wird viel über das Vaterunser gepredigt. Und ich gehe heute mal ein auf das, was davor steht. Wenn ihr betet, so sollt ihr nicht wie die frommen Schauspieler sein. Diese Leute stellen sich am liebsten öffentlich hin in den Gotteshäusern und an den Hauptstraßen, damit sie von möglichst vielen gesehen werden. Ich sage euch klipp und klar, das ist auch schon alles, was sie an Belohnung dafür bekommen werden. Das heißt, jeder, der sich zur Schau stellt und sein Gebet und diese Dinge zur Schau stellt, dein Lohn ist dein Ruhm, den du in dem Moment hast. Ja, das ist der Fame, den du vielleicht durch dein schönes Gebet oder was auch immer hattest. Aber aus Gottes Sicht ist das alles, was du an Belohnung dafür bekommst. Wenn du also beten willst, dann geh in eine Abstellkammer in deinem Haus und schließe dann die Tür hinter dir zu. Dort kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen. Denn es ist schließlich auch denn er ist schließlich auch im Verborgenen anzutreffen. Er, der Vater, der in das Verborgene schaut, wird dich dafür belohnen. Und wenn ihr betet, dann leiert nicht leere Worte herunter, wie es überall bei den Völkern üblich ist. Die Menschen anderer Nationen glauben, dass sie deshalb auf Erhöhung hoffen können, weil sie so viele Worte machen. Macht es ihnen auf keinen Fall nach, denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange, bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Also Jesus ist ja ziemlich klipp und klar hier, ne? Also ich finde, wenn mir das so einer an den Kopf haut und sagt, also lieber Junge, ne, du stehst hier vorne auf der Bühne und du ziehst hier eine Show ab, mach das mal nicht. Leier nicht deine Worte runter, sondern verschließe dich da, wo keiner es sieht. Und der Vater, der ins Verborgene schaut, der wird dich hören und er wird dich belohnen. Ich meine, die gute Nachricht ist ja, um zu beten, musst du kein Schauspieler sein. Das entspannt schon mal. Ja? Viele von uns sind vielleicht gar keine guten Schauspieler. Und du musst es nicht öffentlich machen. Du darfst es im Verborgenen machen. Ich möchte nochmal eine andere Übersetzung zu Rate ziehen. Die Message, das ist eine englische Übertragung, ja, wo nicht eine direkte 1-zu-1-Übersetzung stattgefunden hat, sondern die aus dem Englischen wieder ins Englische übersetzt ist. Aber die ist so, ich finde die so klasse an manchen Stellen. Die haut das so richtig gut raus und ich möchte euch das noch nicht vorenthalten und ich übersetze das dann für diejenigen, die nicht so gut im Englischen sind. Also wenn du vor Gott kommst, dann mach keine Theaterproduktion. Mach keine Filmproduktion an dieser Stelle. Spiel kein Theater vor. Ja, alle Leute, die eine Show aus ihrem Gebet machen und die hoffen, dass sie diese paar Minuten Ruhm haben, die glauben letztlich, dass Gott irgendwo in der Loge sitzt, in so einem Theater und ihnen applaudiert und sagt, toll gebetet, gut gemacht. Ja, hast du richtig gut hingekriegt. Suche stattdessen einfach einen ruhigen Ort, wo du nicht versucht bist, eine Rolle vor Gott zu spielen. Ist das nicht cool ausgedrückt? wo du nicht versucht bist, eine Rolle vor Gott spielen zu müssen, sondern wo du einfach du selber sein kannst. Sei einfach, simpel und ehrlich. Und dann wird dein Fokus auf Gott sein, nicht auf dir, auf deinen Bedürfnissen, auf all diesen Dingen. Ist das nicht großartig? Darum geht es beim Gebet. Und dann geht es nochmal um dieses ganze Vorformulierte. Ja? Also es geht nicht darum, dass du ein perfekt formuliertes Programm hast. Und dann sagt hier die Message, lass dich auf keinen Fall von diesem Blödsinn beeindrucken. Fall nicht auf diesen Nonsens, auf diesen Unfug herein. Mach das nicht, sondern du kannst ehrlich sein und einfach beten. Und das klingt, finde ich, sehr ermutigend, dass wir einfach beten können. Jesus sucht keine Ziereremiten, sondern er sucht dein Herz. Jesus sucht dein Herz im Gebet. Warum tust du das, was du tust? Kannst du ehrlich sein? Kannst du aufrichtig mit jemandem sprechen? Kannst du vielleicht nicht nur, Jesus sagte in den Synagogen oder hier, was wir sagen, im Gottesdienst beten, damit jeder dich hört? Dass du auch nicht vom Sonntag alles erwartest und sagst, oh, heute wurden nicht die richtigen Gebete gesprochen und deshalb kann Gott nicht. Hey, da ist irgendwo dieses Verborgene. Bete in deinem Kämmerlein, wo du mit Gott alleine bist. Jesus fragt nicht, wo du betest und in welcher Form du betest und mit welchen Worten, sondern wie du betest. Er schaut auf dein Herz, er schaut auf deine Haltung. Jesus, Gott schaut auf unsere Haltung, auf unser Innerstes. Das interessiert ihn. Und deswegen sagt er, geh irgendwo hin, wo du nicht abgelenkt werden kannst. Da, wo du dich auf mich konzentrieren kannst und da kannst du dein Innerstes ausschütten. Dort kannst du mir alles sagen. Da kannst du mich auch anklagen. Da kannst du auch sagen, Gott, finde es so blöd, dass das und das ist und dass du hier nicht eingegriffen hast und ich bin enttäuscht davon und so weiter. Und du darfst weinen, du darfst schreien, du darfst alles Mögliche tun, aber am Ende kommst du hoffentlich wieder in eine Haltung der Anbetung, wo du sagst, Gott, du stehst über allem. Auch wenn ich frustriert bin, auch wenn ich nicht glaube, dass du es vielleicht schaffen könntest. Es gab Momente in meinem Leben, da war für mich Gott sehr klein. Ja, der war so klein mit Hut, weil ich ihm nicht zugetraut habe, dass er in der Situation etwas tun kann. Das passiert mir auch. Und wenn, darf dir das auch passieren. Aber ich bin eines Morgens aufgewacht und ich wusste, Gott ist größer, Gott kann es und ich halte mich an sein Wort und ich werde, auch wenn ich nicht sehe, vertrauen, dass er das tun kann. Jesus lehnt keine öffentlichen Gebete ab. Er will, dass wir auch in der Kirche kraftvoll beten. Aber vor allem geht es darum, zu Hause zu beten. Unsere Gottesdienste werden nicht mit geistlicher Atmosphäre gefüllt, weil wir hier beten, sondern weil wir zu Hause gebetet haben. Die Gebete, die wir in der Woche beten für den Gottesdienst, die sorgen für die Power und die Kraft in unseren Gottesdiensten oder wo auch immer wir unterwegs sind. Nicht die Gebete, die wir hier sprechen, sondern die, die du und ich und wir alle zu Hause beten. Und vielleicht kannst du auch nicht so toll beten. Gibt's so ein paar Dinge. Ich kann nicht so gut beten wie andere. Also, ich kann keine Komplimente. Und meine Frau hat das irgendwie gemerkt. Und weil sie dachte, der arme Junge müht sich so ab, mir Komplimente zu machen, hat sie mir einen Komplimente-Generator geschenkt. Das ist so ein kleines Aufstell. Wie so ein Kalender, auf der Kalender mit so drei Dingen und da kannst du immer umklappen und dann aus verschiedenen Satzteilen Komplimente basteln. Und immer wenn das Ding jetzt da steht, dann klappe ich das so um und dann sage ich, ne, was weiß ich, dein Charme ist so wunderbar wie das und das. Und das würde ich ja nie drauf kommen. So schöne Worte könnte ich nie machen. Trotzdem hat sie mich geheiratet. Sie hat gesagt, mir ist es wichtiger, dass du ehrlich bist, als dass du mir irgendwie tolle Komplimente machst. Und vielleicht denkst du, weißt du, ich kann nicht so gut beten wie die Ingrid, wie die Maria, wie der Michael oder sonst wer. Ist völlig egal. Bete so, wie du es kannst. Gott will keine ausgefeilten Worte hören. Gott sieht dein ehrliches Herz. Und vielleicht kommst du nicht zum Gebetstreffen und sagst, naja, ich kann ja nicht beten. Wir werden jetzt heute mit den Gebetstagen starten. Und ich mache dir Mut zu kommen und vielleicht auch nur einen Satz rauszuhauen. Nur einen Satz, der aus deinem Herzen kommt. Und das zählt mehr als alles andere. Die Frage, die ich weiter habe, ist, muss ich besonders beten? Also muss ich irgendwie salbungsvoll beten? Muss ich weinen beim Gebet? Muss ich fordernd beten, proklamativ, als hätte ich es schon bekommen? Lässt Gott sich von irgendeinem System beeindrucken? Nein, Gott lässt sich nicht von einem System beeindrucken. Gott sitzt nicht da auf seinem Kinosessel und schaut sich die ganze Performance an und sagt, boah, hast du richtig gut formuliert, hast du richtig gut rausgehauen, hast dich richtig gut theatralisch dargestellt. Ich gebe dir, was du willst. Macht Gott nicht. Interessiert Gott einen Feuchten? Wie machen das denn die Eltern bei ihren Kids? Ja, dann sind die Kinder so, ne, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann ziehe ich hier aus, dann ziehe ich bei meiner Freundin ein. Ne, und ja, ja. So manches Kind hat schon mal ihre Koffer gepackt, ihre Tasche gepackt und hat sich auf den Weg zur Tür gemacht. Ja, bisschen Theatralik, bisschen Gas geben, bisschen beeindrucken, bisschen erpressen. Aber liebevolle Eltern werden sich auf solche Nummern nicht einlassen. Warum wohl? Weil sie wissen, das ist totaler Blödsinn. Schließe niemals vom äußeren Schein auf dein Herz. Denn dein Herz, das sieht nur Gott. Ich muss die richtigen Worte finden. Ja? Also die Bibel sagt, bitte nicht etwas runterleiern. Seit Jahrtausenden beten die Menschen viel zu lange, viel zu viel und ich weiß nicht was. Wer viele Worte macht, ja, das sagt, ist das, was Jesus kritisiert und sagt, sie glauben, weil sie viele Worte machen und irgendwas runterleiern, würde Gott hören. Gebet ist kein Deal mit Gott. Gebet ist mit Gott reden. Und das ist der Bibel völlig fremd. Irgendwie durch bestimmte Worte, durch bestimmte Formulierungen, die du machst oder eine Art und Weise, wie du proklamativ betest vielleicht. Und sagst, und wenn ich so bete, dann, das ist der Bibel völlig fremd. In der Bibel geht es immer um dein Herz. Es geht um unsere Haltung. Es geht um unseren Glauben und nicht um die vielen Worte, die wir machen. Das Feuer fiel, als Elia gebetet hatte mit einem einfachen Gebet. Und er sagte, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Und er hat da nicht einen Tanz aufgeführt. Und das hatten die anderen alle gemacht. Die anderen haben da einen Tanz aufgeführt, haben zu ihrem Gott gebetet und haben da Stunden und Tage lang versucht, ihren Gott zu bewegen. Die haben das runtergeleiert. Und Elia steht da und sagt, Gott, lass deine Kraft sichtbar werden. Und dann ist es passiert. Vielleicht denkst du auch, dass Pastoren einen besseren Draht zu Gott haben als du, und dann lassen wir die einfach mal beten. Aber weißt du, das Gebet eines Kindes kann teilweise viel mehr bewirken als mein Gebet. Wenn ein Kind betet von ganzem Herzen und es ehrlich meint, was glaubt ihr, was da passieren kann? Welche großartigen Dinge dort geschehen können? Nimm mal eine Familie. Die älteren Geschwister haben es ja besser drauf, die wissen ja, wie man die Eltern manipuliert, die haben ja schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ne? Und dann geht's halt los. Ne? Ich will diesen speziellen Bubble Tea für 7,50 Euro haben und auch den Special Burger für 13,70 Euro. Papi, kann ich? Und dann geht's und dann mache ich auch und hier und da. Und vielleicht hat der Vater noch das kleine Kind auf dem Arm, das einfach nur sagt, Hunger. Was bewegt wohl das Herz des Vaters mehr? Diese Show von dem älteren Kind oder dieses kleine Hunger? Gott sucht nicht ein Alter, eine Stellung oder irgendetwas. Er sucht dein Herz. Wenn du betest, dann bete von Herzen, bete ehrlich. Und wenn du nur einfach sagst, Papa, ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger nach dir. Ich habe Hunger nach Leben, ich habe Hunger nach Vergebung, ich habe Hunger nach all den Dingen, ich habe Hunger danach, heil zu werden. Hunger. Und je mehr wir beten, je besser, oder? Viel Masse, Hauptsache viele beten. Ja, wenn wir mit 100 beten, dann ist es besser. Ja, natürlich ist es gut, wenn die ganze Gemeinde betet. Bei Petrus haben sie auch gebetet und waren dann erstaunt, dass ihr Gebet erhört wurde, der auf einmal vor der Tür stand. Und auch für Jemima hat die ganze Gemeinde gebetet. Aber es gibt so viele Gebete, die im Kleinen, im Verborgenen gemacht werden. Gebete, die wir hier mittwochs sprechen, in unserem Mittwochgebet, wo nicht so viele Leute da sind und wo Gott vom Himmel her hört. Denn er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei eins werden und im Gebet etwas erbitten, will ich es ihnen geben. Und da, wo Glaube ist, da will ich etwas geben. Ich will das nochmal wiederholen aus Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, da steht nicht das Gebet eines Pastors, da steht das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Dein Gebet bringt viel zustande. Und manchmal höre ich auch, wir müssen mehr das Vaterunser beten. Und ihr werdet schon merken, dass wir hier ja in dem freikirchlichen Kontext eher freie Gebete haben, frei formulierte Dinge. Und das entspricht auch dem, was ich in der Bibel sehe. Gott hat uns nämlich keinen Katalog gegeben in der Bibel von lauter vorformulierten Gebeten und hat gesagt, wenn ihr die betet, dann höre ich. Weil wir weisen einem bestimmten Gebet oder einer bestimmten Form eine Art magische Kraft zu. Und es geht überhaupt nicht um diese speziellen Worte. Das Vaterunser ist ein Mustergebet, was uns zeigt, ich komme zu Gott, ich bete ihn vielleicht erstmal an. Unser Vater im Himmel, ich mache meine Stellung klar mit ihm. Und dann kommen vielleicht ein Teil meiner Nöte und der Wunsch, dass Gott gewisse Dinge tut. Und am Ende sage ich wieder, Gott, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Du bist der Größte, du bist der Beste, du bist der Schönste. Es geht nicht um eine bestimmte Formulierung. Wenn eine Formulierung dir hilft und vielleicht bist du ungeübt im Gebet und sagst, es hilft mir erstmal, dann mach es, weil dann dein Herz daran hängt. Wenn es aber zum Runterleiern nur noch dient, dann wollen wir das nicht tun, sondern wir wollen das beten, was in unserem Herzen ist. Und Gott wird nicht immer Ja sagen. Am Ende sagt Gott auch manchmal Nein. So manches Kind musste entdecken, dass nicht jeder Wunsch, den es den Eltern gegenüber geäußert hat, erfüllt wurde. Das kann sehr frustrierend sein. Das kann sehr schwierig sein. Aber Gott ist kein Gebetserhörungsautomat, der sagt, Hauptsache, du betest richtig, dann mache ich das schon alles. Am Ende ist er souverän und er entscheidet über die Zukunft. Aber eins ist immer klar, egal was wir erleben, er will unser Bestes. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken, sagt das Wort Gottes. Und deswegen bete ehrlich, bete offen, auch ohne Rücksicht auf, was Menschen denken, ob sie jetzt deine Formulierung gut finden oder du denkst, ja, was werden die wohl denken, wenn ich jetzt das bete oder wenn ich hier lang stottere? Lass sie denken, was sie wollen. Wichtig ist, dass der Vater im Himmel dein Herz sieht und es erhört. Und deswegen mache ich dir Mut, wenn du völlig ungeübt bist im Beten, ist das die beste Gelegenheit, dein Herz sprechen zu lassen, weil du nicht versucht bist, irgendwelche Formeln und Floskeln rauszuhauen, die du irgendwann mal gelernt hast und denkst, ach, das passt ganz gut jetzt, das könnte man noch sagen und das könnte man noch sagen. Wenn ich das mit meiner Frau mache, dann sagt sie immer, Michael, was ist denn heute los mit dir? Wieso haust du mir immer diese Dinge da raus, die du, weiß ich nicht, die letzten Monate immer wieder gesagt hast? Hast du nichts anderes auf dem Herzen? Lass uns das beten, was wir auf dem Herzen haben. Und Gott will glauben. Er will, dass wir im Glauben beten. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass es ihn gibt und denen, die ihn lieben, ein Belohner ist. Und wir wollen euch ein richtig schönes Übungsfeld geben. Und der Ulf ist derjenige, der zu diesem Übungsfeld auch was sagen kann. Und deswegen, Ulf, komm gerne mal nach vorne hier. Und wir wollen ja in der kommenden Woche mal es so richtig krachen lassen. Was bedeutet das?
so richtig krachen lassen, bedeutet, dass wir in den nächsten 7 Tagen ab heute Abend 26 Stunden gemeinsam beten wollen. Du hast es ja auch gerade gesagt, wo 2 oder 3 miteinander übereinkommen in einer Sache und das gemeinsam beten, da liegt eine besondere Verheißung auch von Jesus drauf. Und wir beten ab heute Abend 2-mal täglich und dann von Samstag auf Sonntag auch die ganze Nacht durch. Da freuen sich vor allem die Jugendlichen drauf. Alle Generationen, aber nicht nur die Jugendlichen, alle Generationen, wir haben es ja vorhin auch schon gesehen, der Live-Kirche und auch mehrere Nationen und Kulturen sind in der Planung und Durchführung von dieser Gebetswoche eingebunden. Wir haben also ganz viele Gebetsleiterinnen und Leiter, die dort mitmachen. Und auch du bist herzlich eingeladen, eben dabei zu sein. Wir haben es ja gesehen, du brauchst überhaupt nicht gestresst zu sein, weil komm einfach so, wie du bist. Und auch wenn du dich selber gestresst fühlst und sagst, Mensch, ich habe gar keine Zeit, wir nennen das ja auch Gebet und Fasten und wir wollen bewusst auch auf bestimmte Dinge verzichten. Ich werde zum Beispiel in dieser Woche komplett auf digitale Medien verzichten und auch auf ein paar Nahrungsmittel. Das dient dazu, dass wir einfach Freiräume haben für Gott, dass wir gemeinsam vor Gott kommen. Und wir wollen in dieser Zeit gemeinsam voneinander, aber in erster Linie von Jesus lernen, wie wir beten. Wir wollen sagen, Jesus, lehre uns beten. Wir wollen ja in erster Linie Gott begegnen und alle sind eingeladen. Und wir starten heute Abend um 19 Uhr in Leverkusen. Und wer nicht weiß, wie er nach Leverkusen kommt, sprecht mich einfach an. Ich organisiere euch eine Mitfahrgelegenheit. Der zweite Punkt ist dann auch, wir wollen ja mehr lernen, auf Gott zu hören. Dass wir unsere eigene Stimme von der Stimme Gottes unterscheiden und den Heiligen Geist besser hören. Und da haben wir extra einen anderen Michael eingeladen, den Michael Mierich, ein Pastor aus Büdingen, das ist bei Frankfurt. Und der kommt ein ganzes Wochenende hierher und am Samstag ist eine Schulung für Prophetie und hörendem Gebet. Es geht in erster Linie darum, wie kann ich die sanfte Stimme Jesu hören. Und dort sind auch alle eingeladen. Und ja, besonders wenn ihr eben Gottes Stimme besser hören wollt. Also kommt dazu am Samstag um 10 Uhr. Und das Dritte sind die Gebetspatenschaften. Wir haben ja gerade von Janko und Judith gehört, wie wichtig es ist, für unsere Kinder zu beten. Und ja, wir haben einfach gute Erfahrungen gemacht in der Live-Kirche, wenn Erwachsene für Kinder beten. Und es geht eben darum, dass die Erwachsenen in ihrer persönlichen stillen Zeit, in ihrer Zeit mit Gott, für die Kinder beten, sind keine persönlichen Treffen vorgesehen, sondern es geht darum, dass die Erwachsenen regelmäßig in ihrer stillen Zeit für 1 oder 2 Kinder der Live-Kirche beten. Und dazu ist es natürlich gut, wenn wir dann den Namen kennen. Natürlich eventuell, falls möglich, ein Bild. Aber wichtig ist natürlich das Einverständnis der Eltern. Und wenn du willst, dass für dein Kind regelmäßig gebetet wird oder wenn du selber für Kinder der Live-Kirche beten willst, dann ist dort vorne im Foyer schon eine Liste, wo ihr euch auch nochmal oder wo ihr euch eintragen könnt und ja, einfach so dann diese Gebetspatenschaften an den Start kommen. Dann sprecht Stefan oder mich, ich glaube, die Daniela wird auch dort stehen, an. Wir finden das eine großartige Sache, wenn regelmäßig für die Kinder gebetet wird. Also seid herzlich eingeladen, heute Abend geht's los.
Yes. An unserem Küchenschrank hängt auch ein Bild von einem Mädchen. Inzwischen ist es eine junge Frau, für die wir über viele Jahre beten, für die wir eine Gebetspatenschaft übernommen haben. Vielleicht hast du dir schon unzählige Male vorgenommen, mehr zu beten. Und das können wir uns auch immer wieder vornehmen. Die Frage ist, wie kommen wir in Gewohnheiten, in deinem Alltag, in der Gebetswoche? Die Gebetswoche ist eine gute Möglichkeit, das mal zu stretchen, zu sagen, normalerweise gehe ich da nicht hin. Ich denke immer, die anderen gehen dahin. Zu sagen, okay, ich bin mal dabei. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ihr habt diese Tabelle gesehen, die wir erwarten nicht, dass ihr die auswendig könnt. Scanning Code, draußen am Infopoint liegen ausgedruckte Möglichkeiten. Und wir posten das auch auf unserem Telegram-Kanal. Also keiner muss im Dunkeln bleiben, sondern überall haben wir das. Es ist eine gute Gelegenheit, sich zu üben im Gebet, mit Gott zu reden, seine Stimme zu hören, zu dem Seminar zu kommen, zur Holy Spirit Night zu kommen, zu sagen, Gott, ich öffne mich dir. Vielleicht auch heute das erste Mal zu beten. Jesus lobt einmal das Gebet eines Menschen, der nur einen einzigen Satz gesagt hat. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und vielleicht ist das dein Gebet heute. Du sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Gott wird gnädig sein. Ich möchte gerne für uns alle beten, auch für dich zu Hause oder wo auch immer du gerade bist, im Urlaub, die online dabei sind. Wenn du willst, steh einfach auf dazu. Und wir wollen uns Gott weihen. Jesus, es gibt so viel Ablenkung, es gibt so viele Dinge, die das Gebet ablenken. Aber ich danke dir, dass du gekommen bist, um auch diese Ablenkungen zu besiegen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um die Krankheiten zu besiegen, die Nöte, die Sünde, die Schwierigkeiten, die da sind, Herr. Du bist einfach als Sieger gekommen. Und ich danke dir, dass dein Sieg mit uns geht. Du gibst uns die Kraft dazu, haben wir in einer Bibelstelle gehört, dass wir so beten, dass es dir gefällt. Du gibst uns die Kraft dazu, in jeder Lebenssituation zu beten. Und darum bete ich für unsere ganze Kirche, dass sie eine betende Kirche sind, die eine Kultur des Gebets pflegt. Zu Hause, aber auch hier und überall, wo wir sind. Herr, und nicht nur als Notnagel, nicht nur als Rettungsanker, sondern als ein Teil unseres Lebens. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du jedem Einzelnen hilfst, jetzt auf diesem Weg weiterzugehen. In Jesu Namen. Amen.